Wer würde uns bitte vorlesen?
Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt der Schaf, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die in der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor der Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndes Erz gleichen. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meinen Knechten lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in großer Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira: All denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdende Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Vielen Dank. Ich habe ein Skript ausgeteilt. Ich wäre froh, wenn man in den weiteren Bibelklassen das jeweils wieder mitbringt. Dann muss ich das nicht jedes Mal in derselben Anzahl nochmals kopieren. Aber ich werde schon dafür sorgen, dass jeweils Skripte da sind für die, die es aus Versehen und ausnahmsweise doch mal vergessen haben und für die, die jeweils neu sind. Aber wir werden mit diesem Skript immer wieder arbeiten, so wie wir durch die Offenbarung hindurchkommen, Kapitel für Kapitel. Ich habe ganz am Anfang auf dem Skript versucht, die Offenbarung in wenige Sätze zusammenzufassen. Die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. In Kapitel 1 erscheint Christus in seiner Herrlichkeit als Richter und Herrscher der Welt. Das haben wir letztes Mal miteinander studiert. Die Kapitel 2 und 3 enthalten Briefe an 7 Gemeinden. In der prophetischen Auslegung dieser Kapitel sieht man hier eine Beschreibung der gesamten Kirchengeschichte, eingeteilt in 7 Zeitalter. Die Kapitel 4 bis 22 beschreiben ausführlich die Gerichte, die in der Endzeit, und zwar nach der Entrückung der Gemeinde, die Welt treffen werden. Diese verheerenden Gerichte werden der Weltherrschaft von Jesus Christus den Weg bereiten. Und damit ist eigentlich schon die Dreiteilung der Offenbarung angetönt. Wir haben letztes Mal noch in Kapitel 1 diesen Vers gesehen, aber noch nicht so genau angeschaut. Verse 19 und 20, kann das jemand nochmals vorlesen? Das gibt uns den Schlüssel, die Offenbarung richtig einzuteilen und damit auch zu verstehen. Ja, bitte?
Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden.
Jawohl. Also es geht speziell um Vers 19. Da wird die Offenbarung eingeteilt in welche 3 Teile? Können wir das zusammentragen?
Was du gesehen hast.
Was du gesehen hast, das ist ein erster Teil. Dann zweitens, was ist und was geschehen wird nach diesem. Nun, worauf bezieht sich das, was du gesehen hast? Ja, auf die Erscheinung Christi in Kapitel 1. Der Richter der Welt erscheint. Wir haben letztes Mal gesehen, er wird dort genannt der Sohn des Menschen. Das ist ein bekannter Titel des Messias, zum Beispiel aus Daniel 7, wo Daniel in der Vision sah, wie der Menschensohn auf den Wolken des Himmels kam, um die ganze Weltherrschaft einzunehmen. Und dann haben wir auch noch gesehen, der Herr Jesus erschien als hoher Priester, denn seine Kleidung, die Beschreibung ist genau die hohenpriesterliche Kleidung. Also der am Kreuz von Golgatha als Opfer und als Priester die Erlösung vollbracht hat, erscheint jetzt als Richter hier. Wer die Gnade Gottes ablehnt und das stellvertretende Opfer Jesu, der kann Jesus Christus nur noch als Richter kennenlernen. Gut, also das ist Kapitel 1, was du gesehen hast. Und nun der Teil 2, was ist, worauf bezieht sich das? Auf die Gemeinden, das wäre Kapitel 2 und 3, nicht wahr? Aber wie kann man das beweisen, dass es wirklich Bezug hat auf Kapitel 2 und 3? Ganz einfach.
Die haben ja bestanden zur Zeit des Johannes.
Ja, die haben bestanden zur Zeit des Johannes, aber damit es wirklich über jeden Zweifel erhaben ist, lesen wir Kapitel 4, Vers 1. Da wird Johannes in den Himmel entrückt. Gerade nach dem Sendschreiben an Laodicea. Wer liest?
Sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschieht.
geschehen ist.
Ja, sieht man, was der Beleg ist. Nämlich was?
Was nach diesem geschehen
ist. Also das beginnt, dieser dritte Teil, was nach diesem geschehen muss, beginnt wo? Ab Kapitel 4, Vers 1, ja. Dann bleibt also nur noch für den zweiten Teil, was ist das, was zwischen Kapitel 1 und Kapitel 4 liegt? Eben Kapitel 2 und 3. Das, was ist, wir haben das letztes Mal und vorletztes Mal betont, diese sieben Gemeinden, an die sich die Sendschreiben richten, waren Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Die Offenbarung wurde um das Jahr 95 nach Christus geschrieben. Und das waren alles Gemeinden in der Provinz Asia. Das ist eine Provinz etwa so groß wie die Schweiz in der heutigen Westtürkei. Da hat der Apostel Johannes in seinen späten Jahren noch seinen Dienst getan. Und an diese Gemeinden ist das gerichtet, das waren also konkrete Gemeinden, die damals existiert hatten und die damals genau diese Probleme hatten, wie sie hier beschrieben sind. Aber, weil die Offenbarung grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, haben sogar diese historischen Kapitel eine prophetische Bedeutung. Und tatsächlich erkennt man in der Abfolge, wie sie da aufgeführt sind, von Ephesus bis Laodicea, entsprechen dieses Endschreiben sieben Abschnitte in der Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung der Gemeinde. Und nachher, ab Kapitel 4, wird eben beschrieben, das, was nach der Kirchengeschichte hier auf Erden geschehen muss. Damit wird übrigens auch schon beantwortet, ob die Gemeinde in die große Drangsal kommt oder nicht. Die Gemeinde hat ihre Aufgabe jetzt in diesem gegenwärtigen Zeitalter, das, was ist. Und sobald dann eben Kapitel 4 beginnt, was nach diesem geschehen muss, wird alles beschrieben, was nach der Entrückung der Gemeinde geschehen wird. Also man kann sagen, in der Offenbarung ist alles ab Kapitel 4 noch zukünftig. Gut, gibt es bis dahin eine Frage oder Ergänzung? Ja, dann gehen wir gerade mal an das Sendschreiben an Ephesus. Zuvor müssen wir aber noch klären, der Herr sagt, diese sieben Menorot, also diese sieben goldenen Leuchter, die Johannes in Kapitel 1 gesehen hat, und der Herr wandelte inmitten dieser sieben Leuchter, die bedeuten was?
Sieben Gemeinden.
Ja, so kann man sagen, die bedeuten das. Hier steht ja die sieben goldenen Leuchter. Sind sieben Gemeinden? Ja, was jetzt? Sind sieben Gemeinden oder bedeuten sieben Gemeinden? Ja, was ist der Unterschied? Es ist das gleiche Problem, das Zwingli und Luther miteinander hatten. Der Herr sagte, als er das Brot nahm an diesem Vorabend der Kreuzigung und sagte, dies ist mein Leib. Und Luther sagte, also das ist so. Das ist der Leib Christi. Nicht so, wie die katholische Kirche das versteht als Transsubstantiation, dass dieses Brot verwandelt wird in das wirkliche Fleisch von Jesus Christus. Aber er sagte, es ist eine Konsubstantiation. Das heißt, es ist zwar immer noch wirkliches Brot, aber die Gegenwart Christi im Brot ist so konkret. Und das werde ausgedrückt dadurch, dass der Herr sagt, dies ist mein Leib, nicht wie dies bedeutet. Und Zwingli hat gesagt, nein, das ist falsch. Das Brot ist nur ein Symbol. Das weist auf den Leib Christi hin. Nun, hier haben wir das Gleiche. Hier wird gesagt, die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Nun ist aber klar, das hat eben genau den Sinn von, das bedeutet, denn Gemeinden, örtliche Gemeinden sind ja nicht siebenarmige Leuchter aus Gold, nicht wahr? Aber diese Erscheinung in Kapitel 7 von sieben goldenen Leuchtern, das war die symbolische Beschreibung dieser Ortsgemeinden. Und das ist eigentlich auch in unserem Sprachgebrauch völlig, völlig normal. Wenn ich ein Foto von meiner Familie zeige und sage, das ist meine Familie, dann meint ja niemand, dass ich wirklich die Idee hätte, meine Familie wäre ein Stück Papier. Aber es stellt meine Familie dar, aber sie ist nicht identisch. Und so haben wir das noch an ganz vielen Stellen. Wir haben zum Beispiel in Galater 4 die Aussage von dem Apostel Paulus, da sagt er, Hagar, das war die zweite Frau von Abraham, ist der Berg Sinai in Arabien. Glaubt jetzt tatsächlich einer, dass Abraham mit einem Berg verheiratet war? Nein, die Bedeutung ist die, er sagt, Sarah, die Freie, ist ein Symbol für die Freiheit, während Hagar, die eine Magd war, ist ein Symbol von dem Bund vom Sinai. Das war ein Bund, wo Israel in einem Verhältnis zu Gott war als Knechte zum Herrn. Sie waren Sklaven. Und also Hagar symbolisiert den Bund vom Sinai. Aber der Galaterbrief macht dann klar, das ist eben für die Zeit gewesen vom Auszug aus Ägypten, bis Jesus Christus kam. Und mit dem Kommen des Messias hat eine Zeit der Freiheit begonnen. Und das wird dargestellt durch Sarah. Also, mit anderen Worten, Hagar, das ist der Berg Sinai in Arabien, will sagen, Hagar bedeutet das Gleiche wie der Berg Sinai in Arabien. Oder noch ein anderes Beispiel. In Hebräer 10, Vers 19 wird gesagt, wir sollen jetzt mit Freimütigkeit in Gottes Gegenwart kommen, ins Allerheiligste, durch den Vorhang hindurch. Und dann steht das, ist sein Fleisch. Aber das darf man nicht so verstehen, dass der Scheidevorhang des Tempels, dass das der Körper von Jesus Christus ist. Aber er symbolisiert das. Und es ist ja auch so, in Psalm 139 wird der menschliche Körper verglichen mit einem Gewebe. Und so wird in Hebräer 10 erklärt, der Scheidevorhang ist ein symbolischer Hinweis auf Jesus Christus. Und wir wissen, als der Herr Jesus am Kreuz gestorben war, zerriss der Vorhang im Tempel in Jerusalem, von oben nach unten in zwei. Und da ist das Symbol zerrissen worden, um zu zeigen, durch den Tod des Herrn Jesus als Mensch ist jetzt der Zugang zu Gott geöffnet. Also wir sehen in der Bibel, ist das ein ganz verbreiteter Ausdruck, dies ist, das sind, im Sinn von, das bedeutet. So hat man also auch in wenigen Minuten den ganzen Luther-Zwingli-Krieg hat man geklärt. Manchmal ist es viel einfacher, als man denkt. Also, und darum die sieben Sterne in der Hand des Herrn Jesus bedeuten Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, inmitten derer der Herr gewandelt ist, bedeuten sieben Gemeinden. So, und jetzt gehen wir zu Vers 1. Wer liest nochmals? Kapitel 2, Vers 1.
Darf ich doch noch kurz eine Frage stellen, oder?
Ja.
Engel der Gemeinden.
Ja, das ist eigentlich die naheliegend die nächste Frage, die gestellt werden muss, genau. Lies doch noch Vers 1 und dann gehen wir darauf ein.
Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt.
Jawohl. Und jetzt eine Frage.
Was bedeuten diese Engel? Was hat das denn symbolische Bedeutung?
Das ist offensichtlich eine ganz schwierige Frage. Denn wenn man so in der Auslegungsliteratur nachschaut, ist unglaublich, was man da alles findet an Vorschlägen. Können wir gerade mal sammeln? Wer hat irgendeinen Vorschlag auf Lager?
Boten.
Wie?
Boten.
Also das Wort, du bleibst jetzt rein beim Wort, und das ist sehr gut. Im Griechischen steht für Engel Angelos. Also das deutsche Wort Engel kommt aus dem Griechischen. Angelos heißt Bote, Gesandter. Im Alten Testament schon wird dieser Ausdruck gebraucht für die Geister, die Diener Gottes sind, eben Engel. Aber das gleiche Wort wird auch gebraucht für Menschen. Zum Beispiel Johannes der Täufer wird auch Engel genannt. Im hebräischen Alten Testament ist es dann nicht Angelos natürlich, sondern Malach. Und Malach heißt auch einfach Gesandter und wird gebraucht für die Engel, aber wird gebraucht auch eben für Johannes den Täufer und überhaupt für Leute, die gesandt sind. Zum Beispiel Gesandte des Königs sind auch Engel. Und dann sogar diese geheimnisvolle Person im Alten Testament, der Engel des Herrn. Das ist auch Malach. Aber das heißt einfach Gesandter. Und immer wieder sieht man im Zusammenhang, der Engel des Herrn, das ist der ewige Gott. Das erste Mal in 1. Mose 16 erscheint der Engel des Herrn, der Malach Adonai, der Hagar in der Wüste. Und ein paar Verse später heißt es, dass Jahwe mit ihr redet. Da wird also für den Engel des Herrn der eigentliche Eigenname Gottes, des ewigen Gottes, gebraucht. Und tatsächlich im weiteren Verlauf des Kapitels sagt dann Hagar, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Und der langen Rede kurzer Sinn, der Engel des Herrn im Alten Testament, das ist immer Jesus Christus. Der selber Gott ist von Ewigkeit, aber schon im Alten Testament vom Vater gesandt war, in einer Gestalt wie ein Mensch und so Gott offenbaren konnte. Das war schon eine Vorwegnahme von dem, was dann später geschehen sollte, dass der ewige Sohn Gottes schließlich ein richtiger Mensch werden sollte. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Der Vater hat so seinen Sohn in die Welt gesandt. Ja, also das mal jetzt einfach zum Wort Angelos. Jetzt aber, was bedeutet es hier? Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Jawohl, also Verantwortungsträger, Gesandte Gottes im Dienst, ja?
Die eben zwischen Gott und der Gemeinde
stehen. Jawohl, aber jetzt konkret, dann, wer, auf wen weist das jetzt hin?
Auf Menschen.
Auf Menschen? Denn die Gemeinden bestehen ja aus Menschen. Und jetzt eben, wir haben ja gelesen, Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, und dann spricht der Herr genau die Probleme der Gemeinde an. Also das macht klar, dass es hier um Menschen geht. Aber die Frage ist jetzt, welche Menschen?
Die Ältesten.
Die Ältesten? Aber das steht ja nur in der Einzahl, dem Engel.
Dem Aufseher.
Dem Aufseher. Ja, machst du einen Unterschied zwischen Aufseher und Ältesten?
Ja, der Bischof, das ist ja der Aufseher.
Ja, es ist aber so, im Neuen Testament wird ja an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass örtliche Gemeinden eine Führerschaft hatten, die wird genannt die Ältesten, aber immer in der Mehrzahl. Und das Wort Presbyteros auf Griechisch heißt eigentlich Älterer. Das ist der Komparativ alt, älter, am Ältesten. Das ist der Komparativ älter. Also ein Presbyteros ist ein relativ alter Mann. Nicht ein Neuling und so weiter, sondern ein, der eine gewisse Reife hat. Und die Ältesten werden zugleich auch genannt Episkopos, das heißt Aufseher. Es ist ganz deutlich zu sehen in Apostelgeschichte 20, da ruft Paulus die Ältesten der Gemeinde in Ephesus zusammen. Und dann sagt er ihnen, der Heilige Geist hat euch als Aufseher gesetzt. Und da wird also klar, wir können die Gleichung machen, Älteste gleich Aufseher. Darum habe ich gefragt, ist das etwas anderes? Wir können also neutestamentlich ganz klar sagen, Älteste sind Aufseher. Aus dem Wort Episkopos ist dann sprachgeschichtlich das Wort Bischof entstanden. Episkop. Os ist die griechische Endung. Machen wir mal weg. Dann haben wir Episkop. Und dann machen wir das E, die Vokale sind sowieso ein bisschen wackelige Teile in der Sprache. Das E fällt vorne auch noch weg. Dann haben wir Biskop. Und dann ist nicht mehr so ein weiter Weg bis zu Bischof. Ja? Nun ist es also so, viele Gemeinden hatten Älteste, und zwar immer in der Mehrzahl. Nirgends wird gesprochen über den Ältesten oder den Aufseher der Gemeinde. Immer eine Mehrzahl. Aber, Frage noch, wenn eine Gemeinde keine Ältesten hat, eben wenn es gerade noch niemand diese Reife hat, wie sie gefordert wird für Älteste nach 1. Timotheus 3, eine ganze Liste, und Titus 1, kann man dann eine Gemeinde sein? Ja. Aber wir glauben nur, was man beweist.
Weil dann die Gläubigen sind ja Teil Jesu Christi. Also die Leiber. Oder?
Ja, da kann man sagen, die Gläubigen gehören zur Gemeinde weltweit, aber eine Ortsgemeinde, ist das eine Ortsgemeinde, wenn es keine Ältesten hat? Ja, bist du auch der Meinung? Ja, aber da waren die 12 Apostel da. Und die hatten sogar noch mehr Autorität, denn wir sehen im Neuen Testament, dass Älteste durch Apostel eingesetzt wurden. Der Herr hat Apostel eingesetzt, Apostel haben Älteste eingesetzt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14 sehen wir das ganz direkt. Oder in Titus 1, da hat Paulus Titus abgesandt, in seinem Auftrag musste er Älteste in jeder Stadt einsetzen, auf Kreta. Also wir sehen, der Herr setzt Apostel ein, Apostel können einen Abgesandten senden und der setzt dann Älteste ein. Aber nie finden wir das übrigens, dass die Gemeinde Älteste einsetzt. Es kommt immer von oben her. Aber jetzt eben die Frage, geht das ohne Älteste? Die erste Missionsreise von Paulus gibt uns den Schlüssel. Apostelgeschichte 13, 14. Da geht Paulus von einem Ort zum anderen und es entstehen Gemeinden. Und am Schluss der Missionsreise sagt er zu Barnabas, jetzt kehren wir nochmals zurück und besuchen alle diese Gemeinden. Und erst als er dann zurückkehrt, setzte er Apostel ein. Setzte er als Apostel zusammen mit Barnabas Älteste ein. Also, Logik. Das waren schon Gemeinden, die hatten keine Ältesten, aber sie waren Gemeinden. Also, daran liegt es nicht, ob man eine Gemeinde ist oder nicht. Aber, wichtig, eben es wird von oben her eingesetzt. Und der Punkt ist der natürlich, mit dem, dass die Apostel eben gestorben sind, die 12 Apostel für Israel, die 12 Stämme, und der Apostel Paulus als Apostel für die Heidenvölker, da wurden keine Nachfolger eingesetzt. Da hörte auch diese Autorität, diese apostolische Autorität auf, die Älteste einsetzen konnte. Was können wir dann jetzt machen? Ganz einfach. In Apostelgeschichte 20, 28 sagt der Apostel Paulus zu den Ältesten in Ephesus, der Heilige Geist hat euch als Aufseher eingesetzt. So sehen wir, es gab einen sichtbaren Aspekt und einen unsichtbaren. Da haben Apostel Älteste eingesetzt, das war sichtbar. Und das gab diesen Ältesten auch eine apostolische Beglaubigung und damit auch eine apostolische Autorität, kann man sagen. Aber gleichzeitig, weil sie das in Übereinstimmung mit dem Herrn taten, war das ein Einsetzen vom Heiligen Geist. Nun sind die Apostel nicht mehr da, aber der Heilige Geist ist immer noch da. Er wohnt in der Gemeinde durch die ganzen 2000 Jahre hindurch bis heute. Und er kann heute noch Männer berufen und begaben, diesen Dienst zu tun. Nun ist natürlich die Gefahr, da kann einer kommen und sagen, übrigens, hallo, ich bin eingesetzt. Ich bin jetzt Ältester hier. Aber dann können wir sagen, das ist ganz schön, wenn der Herr dich eingesetzt hat, der Heilige Geist dich eingesetzt hat, aber jetzt möchten wir auch noch die Erkennungszeichen sehen. Und jetzt kommt eben diese Liste in 1. Timotheus 3, was Älteste alles an moralischen Qualitäten kennzeichnen sollen, und auch in Titus 1. Und erst wenn diese Qualitäten da sind, dann entsteht das Vertrauen der Gemeinde. Und dann nehmen sie auch diese moralische Autorität von Gott her an. Aber der Vorteil ist noch der, wenn einer sich damit der Zeit ändert und nicht mehr hingegeben an den Herrn lebt und damit auch seine moralische Autorität verliert, muss man ihn nicht mal abwählen. Er verliert die moralische Autorität, weil es ja eben nicht eine offizielle Autorität ist wie die Apostel im ersten Jahrhundert, sondern eine moralische Autorität. Und darum steht dann auch, das ist ein wichtiger Vers, 1. Thessalonicher 5, wer liest uns vor? 1. Thessalonicher 5, Vers 12.
Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen.
Noch weiter.
Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander.
Ja. Danke. Also hier wird gesagt, man soll auf diese Leute achten, die in der Gemeinde arbeiten und auch Verantwortung einnehmen und zurechtweisen. Aber wirklich in der Autorität, in der Leitung des Herrn, die euch vorstehen im Herrn. Und dann sagt er, ihr sollt sie erkennen. Es ist also nicht so, dass man Ältester wird. Da wird man irgendwie plötzlich, ab heute ist man jetzt Ältester. Hat aber vorher sich gar nicht um die Geschwister in der Gemeinde gekümmert. Und ist Schwachen zum Beispiel nachgegangen. Und hat eben auch ein offenes Auge gehabt für Bedürfnisse in der Gemeinde. Nein, das ist etwas, das wachstümlich ist. Man wächst in solche Arbeit hinein und man hat ein Anliegen, eben den Geschwistern zu dienen, auch seelsorgerlich zu dienen und auch eben Verantwortung nach und nach zu übernehmen. Und dann geht es darum, dass die Gemeinde das erkennt, dass jemand wirklich so einen Dienst tut und das wirklich in der Abhängigkeit des Herrn tut. Und das Interessante ist nun, das Wort erkennen auf Griechisch bedeutet gleichzeitig auch anerkennen. Also, dass ihr die erkennet, beziehungsweise anerkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Und so ist Ältestendienst auch heute noch möglich. Aber interessanterweise, eben im Neuen Testament immer in der Mehrzahl, nicht der Älteste einer Gemeinde oder die Aufseher, wir sagen Bischöfe der Gemeinde. Immer in der Mehrzahl. Und nun wurde eben schon gesagt, ja, aber der Engel der Gemeinde in Ephesus, das ist gewissermaßen der Älteste, der Aufseher. Aber das passt gar nicht. Denn in jedem dieser Briefe wird eigentlich die Problematik der ganzen Gemeinde angesprochen und nicht nur die des Ältesten. Jetzt muss ich noch erklären, wie das in der Kirchengeschichte war. Im ersten Jahrhundert hatten wir also Ortsgemeinden und jeweils mehrere Älteste. Also einfach in der Mehrzahl, zwei und mehr. Die waren auch Aufseher. Aber im zweiten Jahrhundert ist eine Veränderung geschehen. Man hat plötzlich begonnen zu unterscheiden zwischen den Ältesten einer Ortsgemeinde und dem Bischof, der über den Ältesten war. Dem Bischof, der Aufseher. Also man hat das Amt, das eigentlich ein Amt ist, Ältester und Bischof, hat man aufgesplittet und das Bischofsamt über das Ältestenamt gesetzt. Und eine nächste Entwicklung, immer noch ab dem zweiten Jahrhundert, war dann, dass plötzlich dieser Älteste einer bestimmten Ort, dieser Bischof einer Ortsgemeinde auch Oberbischof wurde über die Ältesten mehrerer Gemeinden. Regional, ja? Eine nächste Entwicklung war, dass die Bischöfe in der Einzahl aus ganz besonders wichtigen Städten, dass die Oberbischöfe wurden über diese Bischöfe, die so über eine Region herrschten. Das waren dann die Bischöfe von Jerusalem. Das ist eine besondere Stadt, nicht wahr? Oder von Alexandria in Ägypten. Oder von Konstantinopel. Und dann der nächste Schritt, das war nicht mehr ein so großer Schritt, war, dass plötzlich der Bischof in Rom gesagt hat, und übrigens ich bin der Oberbischof auch über alle Bischöfe der großen Städte wie Jerusalem, Alexandria und Konstantinopel. Und das war um 440 mit Papst Leo. Damit war das Papsttum geboren. Aber so ist die Entwicklung gegangen. Und wenn man sich noch überlegt, warum haben die begonnen, im ersten Jahrhundert das so aufzusplitten? Ganz einfach. Es gab so starke Irrlehrströme damals, besonders durch die Gnostiker, die die Gottheit Jesu leugneten, die seine wahre Menschheit leugneten und so weiter. Da hat man sich gesagt, wir haben mehr Kraft, um diesen Irrlehren zu widerstehen, wenn ein Mann alle Autorität hat und sagt, das kommt nicht da rein. Und da hat man sich gesagt, aber wenn wir einen starken Mann haben über eine Region, dann kann er besser das Böse abwehren. Und so ging es weiter. Und am Schluss hatte man das Papsttum. Also schon interessant, über die Bemühung, den Irrtum wegzuweisen, ist man in den schwersten Irrtum hineingefallen. Ja, aber damit wollen wir eben festhalten, der Engel der Gemeinde ist auf keinen Fall eine Person in der Gemeinde. Also auch nicht ein Pastor. Denn auch im Neuen Testament finden wir nie, dass eine Person über eine Gemeinde ist. Ob man das jetzt Bischof nennt oder Pastor oder wie auch immer. Wer ist denn der Engel? Wir werden jetzt gleich sehen, wenn wir all die Sendschreiben durchstudieren, es geht immer um die Gemeinde im Ganzen. Wobei, in Kapitel 2, das haben wir schon gelesen, wird noch unterschieden. Bei Thyatira, liest nochmals jemand 2 Vers 18.
Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben.
Und so weiter, jawohl. Da spricht er also die Gemeinde an über ihre Vorzüge und dann aber auch die schweren Probleme. Und schließlich in Vers 24.
Euch aber sage ich, den Übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme.
Jawohl. Also, daraus folgt, vorher wird der Engel von Thyatira angesprochen, und man könnte meinen, das ist die Gesamtheit der Gemeinde, aber dann wird plötzlich eine kleine Gruppe in Thyatira angesprochen, euch den Übrigen. Aber die haben sich bereits dort in der Gemeinde gewissermaßen abgesetzt von dem allgemeinen Irrtum, der da festgehalten wurde. Und so können wir sagen, also der Engel der Gemeinden umfasst eigentlich all die in der Gemeinde, die Verantwortung mittragen, nicht nur Hauptverantwortung. Das können Älteste sein, aber auch alle anderen, die mitverantwortlich sind und mit beitragen zu dem gesamten Zeugnis. Aber es kann dann auch sein, dass man bei Thyatira sagen muss, der Engel der Gemeinde, das ist die Hauptmasse der Gemeinde. Und dann wird aber unterschieden, da ist eine kleine Minorität, die hat sich bereits abgesetzt und die trägt das nicht mehr so mit. Und damit wird eigentlich das nochmal bestätigt, was am Anfang eben schon erklärt wurde. Der Engel bedeutet die Gemeinde als solche, die einen Auftrag hat in dieser Welt und von Jesus Christus als Zeugnis in diese Welt gesandt worden ist. Also jede örtliche Gemeinde ist ein siebenarmiger goldener Leuchter, der göttliches Licht in der dunklen Welt verbreiten soll. Und zweitens wird die Gemeinde gesehen als ein Bote von Gott gesandt in diese Welt. Und da kommt auch der evangelistische Aspekt der Gemeinde zum Ausdruck. Die Gemeinde ist nicht nur da, um eben abgesondert in dieser Welt Gott zu dienen, sondern sie ist auch in diese Welt gesandt, um Zeugnis zu geben. Daran sollen wir jedes Mal denken, wenn wir dann siebenmal lesen, dem Engel der Gemeinde in Schreibe. Nun, was auffällt, in allen Sendschreiben, da erwähnt der Herr, wenn es irgendwie möglich ist, zuerst das Positive und dann das Negative. Und das ist eine wichtige Belehrung für uns, dass wir überall, wo wir etwas zu beurteilen haben, dass wir Augen haben, die zuerst auch das Gute sehen und anerkennen können. Aber nicht blauäugig, so dass man dann eben das, was Abweichung ist, nicht mehr sieht. Und hier wird also Ephesus zuerst gelobt. Nämlich, was ist löblich? Können wir das gerade zusammentragen?
Seine Werke, seine Mühe, seine Jawohl. Ausharren.
Drei Punkte und dann geht's weiter.
Und dass du Böse nicht ertragen kannst.
Jawohl. Die hatten also null Toleranz für das Böse. Was heißt das Wort Toleranz, ganz wörtlich, vom Ursprung her?
Ertragen.
Ertragen, nämlich es kommt von tollere, tulli, latus, ja? Ja? Tollere, tulli, latus, tragen, ertragen. Also Toleranz ist etwas ertragen können. Und hier sagt der Herr als Lob, du kannst Böse nicht tolerieren. Das ist nicht gerade unser Zeitgeist, nicht wahr? Der Herr sagt, das ist gut, dass ihr das nicht einfach so stehen lassen könnt, das Böse. Und dann, das ist Punkt 4, aber Punkt 5 ist auch noch ein Lob. Ja, sag's. Prüfung. Wen haben sie geprüft? Leute, die sagten, sie seien Apostel und schließlich sind sie sogar nur zu einer Schlussfolgerung gekommen. Man könnte ja prüfen und eben die Untersuchung auf ewige Zeiten in ihrem Ergebnis verschieben. Aber das Ergebnis war?
Aus
Lügner. Sind Lügner. Ist auch nicht so ganz unser Zeitgeist, dass man jemanden als Lügner bezeichnet. Aber eben nicht einfach so, sondern das wurde geprüft. Und dann kam als Ergebnis das heraus. Das stellt der Herr also als positiv vor. Nun liegt aber bereits eigentlich schon ein Tadel drin in diesen Worten. Schlagen wir mal auf 1. Thessalonicher 1. Da geht es um eine ganz junge Gemeinde, die sind frisch zum Glauben gekommen und wurden gleich von Anfang an schwer verfolgt, aber sind treu geblieben. Und nun sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 2, diesen Thessalonichern, wer liest Verse 2 bis 4?
Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Erfüllung.
Jawohl. Also, sieht man die Parallele zu Offenbarung 2? Vers 2? Ja, die drei Begriffe aus Offenbarung 2, 2. Deine Werke, deine Bemühung und dein Ausharren. Das sind die gleichen Begriffe hier. Aber in 1. Thessalonicher heißt es nicht nur unablässig eingedenk eures Werkes, der Bemühung, des Ausharrens, sondern Werk des Glaubens, Bemühung der Liebe und nicht nur Ausharren, sondern Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also ihr haltet aus, weil ihr darauf aus seid, Jesus Christus kommt wieder und ihn erwartet. Und nun haben wir die gleichen Begriffe dafür Ephesus. Und der Herr sagt, ich kenne deine Werke, deine Bemühung, dein Ausharren. Aber es war einfach eben Werke, Bemühung, Ausharren, aber nicht Werke des Glaubens. Bemühung der Liebe. Und wir sehen da gleich, nachher kommt dann eben der Vorwurf. Vers 4, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann konnte es gar nicht heißen, Werke der Liebe, sondern Werke. Also die waren aktiv. Und die haben auch gesehen, was böse ist. Die haben auch geprüft und sind nicht davor zurückgeschreckt, auch dann klar das Urteil zu benennen. Diese falschen Apostel sind Lügner. Aber der Herr sagt, du hast deine erste Liebe verlassen. Gedenke nun, Vers 5, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Ebenso wie es früher war. Die ersten Werke, das wären eben gewesen Werke des Glaubens und nicht nur einfach Werke. Und das zeigt uns, dem Herrn geht es nicht nur darum, dass wir die Dinge richtig machen, sondern die Motivation, der Beweggrund muss stimmen. Und wie können wir ganz einfach einem Sonntagsschüler erklären, was es bedeutet, die erste Liebe, beziehungsweise die erste Liebe verlassen? Ja? Nicht mal, wenn man es so erklären kann, dass ein Sonntagsschüler es versteht, dann verstehen es die Erwachsenen auch. Ja? Oder wer hilft?
Dass der Herr Jesus den ersten Platz in unserem Herzen hat.
Ja. Ganz einfach. So wie es in Kolosser 1 heißt, dass es Gottes Wille war, dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Schlagen wir das auf, Kolosser 1. Vers 18, liest du Gott, Benjamin?
Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.
Jawohl, das ist Gottes Plan. Jesus Christus soll in allem den ersten Rang haben und darum soll er in unserem Leben den ersten Platz haben. Und das eben den ersten Platz in unseren Zuneigungen, in unserer Liebe. Und alles, was uns wichtiger wird als er, ist darum konsequent gesagt sogar Götzendienst. Wenn er denn nicht den ersten Platz hat, dann ist er etwas an seiner Stelle. Und darum kann der Herr auch nicht mal den zweiten Platz akzeptieren. Er sagt, wenn du nicht Buße tust, das heißt, und das bereust und zurückkehrst zur ersten Liebe, was ist die Konsequenz?
Der
Ja, was steht? Der Leuchter wird dann weggerückt, genau. Das ist auch eine Anspielung auf den Tempeldienst. Ich meine, wir haben gesehen, jede Gemeinde ist ein siebenarmiger Leuchter. Im Salomo-Tempel hat Salomo 10 Leuchter aufgestellt im Heiligen. Und jetzt verstehen wir hier, jeder Leuchter stellt symbolisch eine Gemeinde dar. Aber eine Gemeinde, die Jesus Christus nicht den ersten Platz gibt, die und nicht umkehrt, die wird der Herr wegrücken aus ihrer Stelle. Und das ist ein Ausdruck eben aus dem Tempeldienst in Jerusalem. Wenn eine Menorah aus irgendwelchem Grund rituell unrein wurde, muss ich vorstellen, dass aus irgendeinem bestimmten Grund konnte ein Priester unrein werden und der berührte die Menorah, dann war sie unrein. Und dann musste die evakuiert werden aus dem Heiligen, und man hatte von den meisten Tempelgeräten hat man Ersatz gehabt. Also 2 oder 3 Ersatzgeräte, und da konnte man einen anderen Leuchter hineinstellen. Aber der Unreine war weg. Und hier sagt der Herr, dass er also ein Zeugnis einer örtlichen Gemeinde schließlich wegrückt und gar nicht mehr brauchen will als sein Zeugnis. Das ist unglaublich ernst, das zu sehen. Und wie wichtig eben das ist, dass Jesus Christus wirklich den ersten Platz hat. Und er sagt ja in Matthäus 18, Vers 20, denn da, wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Oft wird dann manchmal übersetzt, aber das ist nicht ganz genau, in meinem Namen versammelt. Aber im Griechischen steht wörtlich, zu meinem Namen hin. Das heißt, alle sind in ihren Herzen auf den Herrn ausgerichtet. Er ist das Zentrum, das von dem alle angezogen werden. Und historisch ist das ja so, Ephesus war also ein leuchtendes Zeugnis im 1. Jahrhundert in der heutigen Türkei. Und später kam der Islam und hat das Christentum weitgehend in diesem Teil der Welt zerstört. Und was heute noch übrig ist in der Türkei, das ist ein ganz kleines, schwaches Zeugnis im Vergleich dazu, dass die Türkei war eines der ersten ganz stark vom Christentum geprägten Länder der Welt. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, welch ein großer Teil der Arbeit des Völkerapostels Paulus ist gerade im Gebiet der heutigen Türkei geschehen. Und man fragt sich, warum war das möglich? Warum ist das Christentum so ausgelöscht worden? Der Herr hat den Leuchter weggetan. Und wenn er es dort gemacht hat, muss man sich bei sich selber fragen, ja, und dann kann er das bei uns auch. Ja, natürlich. Und er kann uns sogar so bedeutungslos machen, dass wir vielleicht voll weitermachen wie Laodicea. Wir werden das dann eben am Schluss sehen, dieser 7-Cent-Schreiben. Laodicea meint, sie seien geistlich reich. Und die merken nicht einmal, dass der Herr gar nicht mehr in der Mitte ist. Weil er, wie wir sehen werden, Kapitel 3, Vers 20, dort sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe auftut, er ist draußen. Er ist gar nicht drin. Und die haben das Gefühl, wir sind reich und ich bin reich und bin reich geworden. Und der Herr sagt, du weißt nicht, dass du jämmerlich und arm und blind und bloß bist. Also es kann sein, dass wir denken, der Herr ist da und wir merken gar nicht, dass er gar nicht mehr da ist. Weil der Leuchter schon längst weggerückt ist. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle jetzt 20 Minuten Pause machen. Wir haben gesehen, dass der Herr also die Warnung gibt, er werde den Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, also die goldene Menorah. Dazu wollen wir noch etwas lesen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 19, eine ganz praktische Ermahnung. Liest jemand die Verse 19 bis 22.
Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern.
Jawohl, also hier wird gesagt, den Geist löscht nicht aus. Ist das zum Teil anders übersetzt? Dämpft, ja. Also die beste Übersetzung ist da, den Geist löscht nicht aus. Es ist wirklich das Wort, das verwendet wird für eine Lampe, auslöschen. Und so sehen wir die Ermahnung an eine Gemeinde, man kann das Wirken des Heiligen Geistes durch sein Wort und auch durch die Wortverkündigung in einer Gemeinde, kann man auslöschen. Und davor wird hier gewarnt. Denn das Licht des siebenarmigen Leuchters ist eben das Licht, das der Heilige Geist wirkt. Und wir wissen ja, in den Lampen der Menorah war Öl, Olivenöl. Das ist übrigens das pflanzliche Öl mit der größten Leuchtkraft, die es gibt. Also das Olivenöl gibt das hellste Licht. Und das Öl ist ja immer wieder in der Bibel ein Bild des Heiligen Geistes. Und so versteht man den Zusammenhang dieser Ermahnung, den Geist löscht nicht aus, sehr direkt und deutlich im Zusammenhang mit dem siebenarmigen Leuchter. Und eine Aufgabe des Hohenpriesters in 2. Mose war ja diese, tagtäglich den Leuchter wieder zurechtzubringen, das heißt, den Docht zu schneiden und so alles zuzurichten, dass der Leuchter jeden Tag im Heiligtum Licht verbreiten konnte. Und wir haben ja schon gesehen, der Herr Jesus tritt ja in Offenbarung 1 auf als hoher Priester. Wir haben das letztes Mal gesehen, dass die Ausdrücke für seine Kleidung genau auf die hohepriesterliche Kleidung hinweist. Und so ist er bemüht, eben jeden Leuchter jeder Gemeinde so zu erhalten, dass das Licht verbreitet werden kann. Aber hier sehen wir, wenn man die erste Liebe verlässt, dann wird auch diese Leuchtkraft schließlich verloren gehen. Und dann warnt der Herr noch vor einem weiteren Übel. Also erstens, die erste Liebe verlassen. Zweitens, ist die Frage zu einfach?
Nein. Die Werke. Tue die ersten Werke.
Jawohl, das heißt also, der Herr sagt, geh wieder zurück zu diesen Werken des Glaubens und der Liebe, so wie es am Anfang war. Aber ein zweites Übel, das der Herr noch anspricht. Was ist mit diesen Werken der Nikolaiten? Ja, also ich habe es falsch gesagt. Hier ist eigentlich nicht ein Vorwurf, sondern ein Lob. Nämlich, sie hassen die Werke der Nikolaiten. Die Nikolaiten, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, dieser Nikolaus war einer aus der Bewegung der Gnostiker. Die Gnostiker waren nicht eine Organisation, aber eine Irrlehrerbewegung, die bereits im ersten Jahrhundert versuchte einzudringen in die Gemeinden und ganz besonders stark dann im zweiten Jahrhundert. Schon im 1. Timotheus wird vor diesen Irrlehrern gewarnt. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Timotheus 6, Verse 20 und 21. Die Lehre, diese Irrlehre heißt Gnosis auf Griechisch, das heißt Wissen, weil sie sagten, es ist gut, wenn man sich bekehrt, aber dann muss man zu einer höheren Kenntnis noch aufsteigen. Also der christliche Glaube vollzieht sich in verschiedenen Stufen und da muss man immer zu einer höheren geistlichen Stufe aufsteigen. eben zu höherer Kenntnis, aber nicht, das ist dann nicht intellektuell gemeint, sondern das ist so ein mystisches inneres Wissen. Liest jemand?
O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch.
Ja, und jetzt sieht man, diese sogenannte Erkenntnis oder sogenannte Kenntnis, das ist griechisch Gnosis, die sogenannte Gnosis. Und bereits da, in den 60er Jahren, wird davon gewarnt, aber diese Bewegung wurde immer noch stärker. Und sie war stark beeinflusst, zum Beispiel von der Philosophie von Platon. Platon sagte, das Göttliche, das sei das Oberste. Aber unter Gott verstand er nicht das Gleiche wie der Gott der Bibel. Und er sagte, alles hier unten auf der Erde, alles Materielle, das sei minderwertig. Auch das Körperliche sei minderwertig. Darum der Körper, der sei gewissermaßen ein Gefängnis der Seele. Aber wenn der Mensch stirbt, dann wird die Seele, der Geist frei, um dann zu den höchsten Stufen hinaufzusteigen. Und er sagte also, dass das Geistige oben, das ist das Höchste, und das Irdische, das Materielle, das ist niedrig und minderwertig. Und diese Gedanken kamen ins Christentum hinein, und das hat auch dazu geführt, dass solche Gnostiker dann lehrten, Jesus Christus ist nicht ein Mensch geworden, mit Fleisch und Blut. Denn ein Körper mit Fleisch und Blut, das wäre ja etwas Minderwertiges. Sondern er hat einen Scheinkörper angenommen. Und damit haben sie die wahre Menschheit Jesu Christi geleugnet, aber das Johannesevangelium, das war dann eine Kampfschrift gegen diese Gnostiker. Und darum wird dort betont, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ein wirklicher Mensch. Und der erste Johannesbrief beginnt damit, was von Anfang an war, was wir gesehen und gehört haben. Und dann wird sogar gesagt, was wir mit unseren Händen betastet haben. Jesus Christus haben die Apostel sogar gespürt, dass er wirklich ein echter Mensch war, kein Scheinleib. Denn das gehört ja zum Grundprinzip der Erlösung. Der Herr Jesus musste ein wirklicher Mensch werden, damit er für uns Menschen sterben konnte. Sonst wäre Erlösung ja gar nicht möglich gewesen. Und darum haben die das eben geleugnet. Und das hat dann auch zu Richtungen geführt, die haben gesagt, wichtig ist einfach, dass man so geistig immer höher aufsteigt, aber wie man lebt mit seinem Körper, das ist gar nicht so wichtig. Das sind zwei ganz getrennte Bereiche. Und dann haben die eben auch ausschweifend leben können. Also kein Problem. Wir sind da im höheren geistigen Bereich und das Ausschweifende, das hat zu tun mit diesem Unglück, dass wir eben diesen Körper haben. Und so sind solche Gedanken, die auch die christliche Moral kaputt gemacht haben, in die Gemeinde hineingekommen. Und der Herr sagt zu Ephesus, aber das habe ich dir auch positiv anzurechnen, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Aber wir werden gleich sehen, im nächsten Sendschreiben spricht der Herr in Vers 14 zu Pergamus etwas Ähnliches. Wer liest das?
So hast doch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse.
Und jetzt hier merken wir den Unterschied. Also was da in Vers 15 gesagt wird von den Nikolaiten, merkt man einen Unterschied zu Vers 6? Wie? Ja, aber in der Ausdrucksweise, nicht wahr? Wir lesen in Vers 6 von den Werken der Nikolaiten und in Vers 15 ist es nicht ganz das Gleiche. Die Lehre der Nikolaiten. Was ist der Unterschied? da kann man etwas ganz Grundsätzliches gut verstehen. Die Werke der Nikolaiten ist einfach das, was die so gemacht haben. Aber man hat da nicht so eine Theorie dahinter gesehen, sondern die haben das einfach so gemacht. Aber wir sehen, da war noch mehr. Hinter diesen Werken stand eine Theorie, die Lehre der Nikolaiten. Und das ist wichtig, eigentlich alles, was wir tun, hat letztlich dahinter eine Lehre. Aber oft ist es so, dass man das auch versucht zu vertuschen. Ich weiß, da wird auch in der Schule werden für die Schüler Yogakurse angeboten und Traumreisen und so weiter. Und sobald da irgendwelche Eltern reklamieren und sagen, das wollen wir nicht, dann sagen, das hat nichts zu tun mit Hinduismus. Und das sind nur so gymnastische Übungen, eben Werke, die beruhigen die Kinder und so weiter. Man muss sagen, nein, 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 nein. Hinter jedem Werk steht eine Lehre. Und da auch. Aber oft wird eben eine falsche Lehre den Leuten untergejubelt, einfach über die Praxis. Und so sehen wir auch das Problem in den Gemeinden allgemein. Da kommen manchmal falsche Praktiken rein. Man macht es einfach so und realisiert gar nicht, was da für eine Lehre dahinter steckt. Aber der Herr lobt Ephesus, dass sie bereits schon die Werke der Nikolaiten, dass sie da gemerkt haben, das ist falsch. Und das abgelehnt haben, dass der Herr auch abgelehnt hat. Und eben später werden wir bei Pergamus sehen, dort haben sie sogar der Lehre der Nikolaiten Einlass gewährt. Und dann kommt in unserem Sendschreiben an Ephesus die Verheißung für die Überwinder. Jedes Mal am Schluss des Sendschreibens kommt eine Verheißung für Überwinder. Was wird hier gesagt?
Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist.
Jawohl. Also, es ist so, dass jede Verheißung in den Sendschreiben ist ja wieder eine andere. Aber sie steht immer in einem besonderen Bezug zu dem, was gerade das Problem und das Thema war in einem Sendschreiben. Jetzt hier haben wir die Verheißung, vom Baum des Lebens zu essen. Worauf weist eigentlich der Baum des Lebens hin?
Ewiges Leben.
Ja, und damit weist das hin auf, es wurde gesagt, Jesus Christus. Denn er sagt ja, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Und vom Baum des Lebens essen im Paradies bedeutet, dass wir das, was von dem Herrn Jesus als Frucht ausgeht, dass wir das genießen werden. Ich war diese Gemeinde, die die erste Liebe verlassen hat, wird aufgerufen, zurückzukehren und wieder diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen. Und dann wird den Überwindern verheißen und dann einmal in der Herrlichkeit werdet ihr diese Früchte von dem Herrn Jesus, der der Baum des Lebens ist, in alle Ewigkeit genießen können. Jemand wollte was fragen, ja, bitte?
Ist das die im 1. Mose 3, 24 das Gleiche, ne? Der Baum des Lebens.
Ja, und schon Kapitel 2. Also der Baum des Lebens, den Gott im Garten Eden gepflanzt hatte, war bereits ein bildlicher, symbolischer Hinweis auf Jesus Christus, der eben das Leben in Person ist. Ja. Noch etwas? Ja.
Das Überwinden bezieht sich jetzt in diesem Fall, in Ephesus, auf das Zurückgehen zu der ersten Liebe. Jesus wieder an die erste Liebe.
Ja, ganz genau. Es ist so, hier werden ja Gemeinden angesprochen. Und es ist nicht so, dass die Bibel davon ausgeht, dass in jeder Gemeinde alle wiedergeboren sind. Denn schon ganz früh haben sich Menschen eingeschlichen. Die waren gar nicht bekehrt, aber man hat gemeint, sie seien bekehrt. Da sehen wir schon in Galater 2, da sagt der Apostel Paulus, es war aber wegen der nebeneingekommenen falschen Brüder wegen. Oder den Ältesten von Ephesus sagt Paulus in Apostelgeschichte 20 in seiner Rede, aus euch selbst werden Jünger aufstehen, die falsche Dinge reden werden. Und dann sagt er, und es werden verderbliche Wölfe zu euch hineinkommen. Und im Judasbrief, ganz am Anfang wird gesagt, dass sich gewisse Menschen neben eingeschlichen haben. Und so kann man nicht einfach behaupten, Ephesus, da sind automatisch alle wiedergeboren. Das sollte so sein. Aber diejenigen, die dann auch überwinden, die erweisen sich als wirklich Wiedergeborene. Denn dieser selbe Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der hat im ersten Johannesbrief Folgendes geschrieben. Schlagen wir auf, Kapitel 5, Vers 4. Liest jemand vor?
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube.
Ja. Also wichtig, wir haben ja im Neuen Testament viele Stellen, die sprechen über Belohnung. Die Gläubigen sind ja gerettet worden ohne Werke. Nur durch Glauben an Jesus Christus. Aber das Neue Testament lehrt, wenn ein Mensch sich bekehrt hat und er wiedergeboren ist, dann wird all das, was er in seinem Leben für Jesus Christus wirkt, und sogar was er in seinen Gedanken an Gutem denkt in Bezug auf Gott, auf den Herrn Jesus, da wird er einmal Lohn bekommen vor dem Richterstuhl des Christus. 2. Korinther 5, Vers 10. Und so gibt es also für Werke nach der Bekehrung gibt es einmal Lohn. Und da wird es Unterschiede geben. 1. Korinther 3 sagt von einem solchen, dessen Werke keinen Wert haben, keinen Bestand haben, sie werden im Feuer verbrennen, doch er selbst wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Und im Zusammenhang wird gesagt, er wird Schaden leiden. Und an vielen Stellen wird davon gesprochen, wie Gott verschiedene Kronen gibt. Das heißt, genauer übersetzt, Siegeskränze. Da wird gesprochen von dem Siegeskranz. Können wir das gleich zusammentragen, was wird da gesagt? Siegeskranz. Der Gerechtigkeit, sagt Paulus in 2. Timotheus 4. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Vers 7. Welchen der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und dann wird gesprochen in Jakobus 1 über den Siegeskranz des Lebens für die, die in der Versuchung bestehen. Und dann wird auch gesprochen über den unverwelklichen Siegeskranz, den Hirten bekommen, nach 1. Korinther 5. Und das ist nun nicht zu verwechseln, dieser Lohn, mit dem, was der Herr sagt, den Überwindern. Die Überwinder, das sind eben die Wiedergeborenen. Und alle Wiedergeborenen bekommen diese Dinge, die der Herr hier verheißt. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Übrigens interessant, nicht nur die meisten. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ein Wiedergeborener könne wieder in die Hölle kommen. Aber diese Stelle sagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Es gibt eben Leute, da meinte man, sie seien wiedergeboren. Aber die Wiedergeborenen, die erreichen das Ziel. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und in dem Zusammenhang, der Herr sagt, wer überwindet, dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Und beachten wir, hier wird in der Einzahlform gesprochen. Also da ist jeder Einzelne angesprochen, ganz persönlich eben diesen Zustand der Gemeinde zu überwinden und damit zu erweisen, dass er wirklich wiedergeboren ist. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Sendschreiben. Ja, noch eine Frage?
Also ja. Das heißt, im 1. Mose 3 wird ja das Paradies auf Erden beschrieben, wo Adam und Eva war.
haben.
Genau.
Und hier wird göttliches Paradies offensichtlich beschrieben.
Das im Himmel. Das ist das himmlische Paradies. Der Herr Jesus sagt in Lukas 23, dem Mitgekreuzigten, der sich bekehrte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und so ist es, im Himmel gibt es ein himmlisches Paradies und der Garten in Eden war das irdische Abbild des himmlischen Urbildes. So muss man das verstehen. Ja?
Die Überwinderverheißung, ein Austauschbar, also jede Überwinderverheißung.
Ja?
Die, auch für die Überwinder der anderen Versammlung.
Genau. Aber die Verheißungen sind eben so ausgewählt, dass es ein besonderer Ansporn ist für eine bestimmte Gemeinde mit den bestimmten Problemen. Eben hier steht das Essen vom Baum des Lebens in Verbindung mit dem Verlassen der ersten Liebe des Herrn. Aber die Überwinder, die werden den Herrn einmal voll genießen können, in den Baum des Lebens. Ja? Also, der Engel heißt Bote. Und in allen Sendschreiben wird ja die Gesamtheit der Gemeinde angesprochen. Und so wird eigentlich die Gesamtheit der örtlichen Gemeinde gesehen als Gottes Bote in dieser Welt. So. Also es geht nicht um eine Einzelperson. Ja, gut, dann gehen wir weiter zum Sendschreiben an Smyrna. Was ist das Problem in Smyrna? Ja, also Verfolgung. Welche negativen Dinge werden gesagt zu Smyrna? Das Schweigen ist positiv zu deuten. Wenn es nichts zu sagen gibt, ja? Keine Vorwürfe, nur Positives wird genannt. Aber eben, es geht um Verfolgung. Smyrna heißt sogar auf Deutsch Bitterkeit. Und diese Gemeinde ging also durch eine lokale Verfolgung hindurch in der Zeit von Kaiser Domitian, wo eben auch Johannes litt unter Verfolgung. Er war ja als Verbannter auf der Insel Patmos. In dieser Zeit gab es nicht eine allgemeine Verfolgung im gesamten Römischen Reich. Wir können historisch sagen, ab Nero, der ja übrigens den Apostel Petrus gekreuzigt hat um 66, 67, gerade nachdem er noch den zweiten Petrusbrief geschrieben hatte. Und dieser selbe Nero hat Paulus geköpft, auch um etwa 66, 67, gerade nachdem er den zweiten Timotheusbrief verfasst hatte. In dieser Zeit gab es eine große Christenverfolgung, aber das war auch begrenzt, nicht überall im Römischen Reich. Und dann unter 9 weiteren Kaisern bis ins Jahr 311, als dann die konstantinische Wende kam, gab es immer wieder Verfolgungswellen. Die schrecklichste war dann die unter Diokletian. Das war also gerade unmittelbar vor der Wende 311. Und die dauerte 10 Jahre und hat sich dann wirklich über das gesamte Römische Reich erstreckt. Und Diokletian hat auch versucht, die Bibel zu vernichten. Der hat also auch massenweise Bibelhandschriften zerstört. Ja, und interessant ist, jetzt Smyrna ging durch eine solche Drangsal und wurde damit gewissermaßen der Prototyp für all die Verfolgung der Christen vom 1. Jahrhundert bis Anfangs 4. Jahrhundert. Was sagt der Herr, wie lange sie Drangsal haben werden?
10 Tage.
10 Tage. Und wir können da eine interessante Parallele sehen zu diesen 10 Verfolgungen, 10 Wellen der Verfolgung im Römischen Reich. Und wie stellt sich der Herr hier vor?
Der Erste, der Letzte, der tot war und lebendig geworden.
Jawohl, warum stellt sich der Herr so vor? In Ephesus hat er sich nicht so vorgestellt und in Pergamus wird er sich auch nicht so vorstellen. Warum genau hier?
Um sie zu ermutigen.
Und was ist die Ermutigung?
Wegen der Verfolgung.
Ja, weil der Herr selber gelitten hat und zwar bis zum Letzten, bis zum Tod. Und da sehen wir, jedes Mal stellt sich der Herr bei jedem Sendschreiben vor und seine Vorstellung entspricht, hat immer einen besonderen Bezug dann zu den Problemen der Gemeinden. Also der Herr macht ihnen Mut, sie sollen treu sein bis in den Tod und dann werden sie was bekommen? Ja, den Siegeskranz des Lebens. Jetzt haben wir einen solchen Siegeskranz als Belohnung. Jetzt könnte jemand sagen, oh, aber wenn ich nicht Märtyrer werde, eines Tages, dann werde ich niemals eine solche Siegeskrone des Lebens bekommen. Wer hat eine Ermutigung für solche, die nicht Märtyrer werden? Aber das ist ja nicht eine Überwinterverheißung. Die kommt ja erst nachher. Ich meine, in Vers 11 kommt dann, wer überwindet, er wird nicht. Aber hier ist es eben die Belohnungsverheißung, die ist noch vorher.
Wir sind alle gestorben in Jesus.
Wie?
Wir sind alle gestorben in Jesus. Die Gläubigen.
Ja, aber bekommen wir deswegen dann die Krone des Lebens, den Siegeskranz des Lebens?
Sei treu bis in den Tod.
Ja, aber wenn wir jetzt nicht sterben, das heißt ja eben, sei getreu bis zum Martyrium, bis dass ihr Blut zeugen werdet. Jakobus 1 ist die Ermutigung. Schlagen wir mal auf. Vers 12. Wer liest?
Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben.
Ja, ist es eine Antwort? Also, es ist nicht die Bedingung, dass es bis zum Tod gehen muss, sondern es geht darum, überhaupt Druck, Versuchungsdruck auszuhalten und darin bewährt zu werden und schließlich wird der Herr den Siegeskranz des Lebens geben. Überhaupt eben denen, die ihn lieben, das heißt, die Liebe zum Herrn ist eine Hilfe, dass wir Versuchung und Verführung überwinden können in dieser Welt. Und ebenso werden auch solche, die nicht Märtyrer werden, werden einmal diesen Kranz bekommen können. Aber eben da geht es wirklich darum, um die praktische Treue des Gläubigen, ob man eine solche Krone bekommen wird oder nicht. Und dann kommt eben die Überwinderverheißung. Was beinhaltet die? Ja, was ist das für eine Verheißung? Was heißt ewiger Tod, ewige Auslöschung?
Ja.
Sondern? Ja, wo steht das? Ja. Kapitel 20, Vers 14, richtig, das wurde gesagt. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Tod bedeutet ja immer Trennung. Der geistliche Tod bedeutet, dass wir praktisch in unserem Leben von Gott getrennt sind und keine Gemeinschaft mit ihm haben. Darum steht in Epheser 2, dass Die Epheser, bevor sie bekehrt waren, waren sie alle tot in Sünden und Vergehungen. Natürlich waren die quick lebendig in ihrem sündigen Leben. Aber für Gott waren sie tot. Keine Gemeinschaft mit Gott. Und der körperliche Tod ist die Trennung von Körper und Geist und Seele. Und der ewige Tod ist die ewige Trennung von Gott. Und nun sagt der Herr, eben wenn sie euch ermorden und ihr Märtyrer werdet, aber ihr dürft wissen, der zweite Tod, also die ewige Verdammnis, wird euch nie antasten. Euch steht, für euch steht fest, dass ihr ewiges Leben habt. Ja, dann gehen wir weiter zu Pergamus. Ja, bitte.
Ich habe da noch eine Frage. Der zweite Teil von Vers 9, der macht mir da noch zu schaffen. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Was bedeutet das jetzt konkret?
Das bedeutet also, jetzt konkret damals gab es ja im ersten Jahrhundert eine starke Verfolgung von Seiten des Judentums. Und der Herr Jesus sagt, die meinen zwar, sie hätten die Wahrheit und stünden auf der Seite der Wahrheit und verfolgen euch. Aber in Wirklichkeit sind sie in ihrem Hass gegen die an den Messias Glaubenden, waren sie eine Synagoge, die von dem Satan getrieben war. Und es war übrigens auch die Zeit am Ende des ersten Jahrhunderts, als das Zehn-Bitten-Gebet, im Judentum zu den wichtigsten Gebeten gehört das sogenannte Zehn-Bitten-Gebet. Und dort wurde ein spezieller Fluch eingefügt gegen die Irrlehrer. Und das war ganz speziell ein Fluch in Bezug auf die Christen. Und das wird praktiziert bis zum heutigen Tag. Und so muss man das verstehen. Also dass diese Verfolgung von einem Judentum, das den Messias verworfen hatte, ist das harte Urteil des Herrn. Aber man vergesse nicht, Johannes, der das geschrieben hatte, war selber Jude. Also das ist nicht eine Stelle, die irgendwie Juden angreift als Juden, sondern es geht um die, die den Messias verwerfen und diejenigen, die an den Messias glauben, sogar noch verfolgen. Noch weitere Fragen? Ja gut, dann gehen wir noch in den letzten paar Minuten weiter zu dem dritten Sendschreiben an Pergamus. Ganz interessant, Vers 13. Was stellt der Herr zuerst fest?
Er weiß, wo du wohnst.
Er weiß, wo diese Gemeinde wohnt. Natürlich in Pergamus. Aber was sagt der Herr da in Vers 13? Sie wohnen dort, wo der Thron des Satans ist. Wo ist dieser Thron des Satans aus Pergamus jetzt? In Berlin. Ja, das Pergamon. Museum. Pergamon oder Pergamus ist dasselbe. Das Pergamon-Museum hat man ja speziell so genannt, weil man diesen Zeus-Hochaltar aus Pergamus transportiert hat nach Berlin und dort wieder aufgebaut hat. Kommt man also ins Pergamon-Museum rein und da sieht man gleich diesen riesigen Hochaltar mit voller Götter aus der ganzen griechischen Mythologie. Und da oben wurde der höchste Gott der Griechen verehrt, eben der Zeus. Es gab ganz viele verschiedene Tempel in Pergamus oder Pergamon. Aber eben dieser Hochaltar war für den höchsten Gott geweiht. Und 1. Korinther 10 erklärt ja, dass das, was die Heiden ihren Göttern opfern, das opfern sie nicht Gott. Bei ihren Götzenbildern opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Das heißt also, Satan und die mit ihm gefallenen Engel, die Dämonen, die wollen sich verehren lassen, wie wenn sie Gott wären. Und darum, hinter all den Götzenbildern der Religion dieser Welt verbergen sich diese finsteren Mächte. Aber hinter einem höchsten Gott verbirgt sich eben der oberste der Dämonen, das ist der Satan. Und darum war dieser Hochaltar offensichtlich eben der Thron des Satans. Und der wurde nach Berlin, in Berlin aufgebaut, das war dann gerade die Hitlerzeit. Das ist schockierend, daran zu denken. In dieser Zeit kam dann die Machtergreifung Hitlers und der Nationalsozialisten. Und ich habe sogar gehört von einem Bruder, der aus dieser Zeit, der bezeugt hatte, dass Hitler dort bei diesem Hochaltar noch eine ganz spezielle Rede gehalten habe. Kann das jemand von euch bestätigen, der das auch schon gehört hatte? Gut, dann brauche ich dann noch mehr Zeugen. Das habe ich erst gerade vor kurzem gehört. Also der Herr sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Nun, wir können dann sagen, ja natürlich, wir Christen sind ja in dieser Welt und der Teufel ist der Fürst dieser Welt, Johannes 12, Vers 31. Aber das hat eine besondere Bedeutung, denn wir werden gleich jetzt sehen, das dritte Sendschreiben weist uns hin auf die Zeit nach den Verfolgungen. Also Smyrna stellt diese zehn Perioden der Christenverfolgung dar und dann kam die konstantinische Wende. Und plötzlich schien es, das Römische Reich, das ständig gegen das Christentum war, wird jetzt selber christlich. Und Konstantin übernahm sogar die Führung der Kirche. Und in dieser Zeit kam dann die Idee auf, jetzt ergreift Christus die Herrschaft über diese Welt. Jetzt bricht das tausendjährige Reich gewissermaßen an, das in Offenbarung 20 beschrieben ist. Und nun regiert Christus durch seine Kirche. Verschiedene Christen stiegen dann auf zu hohen Ämtern im Römischen Reich. Und plötzlich konnten sie verfügen und walten. Und da wurde gewissermaßen Staat und Kirche miteinander vereinigt. Das, was nicht zusammengehören soll, denn die Trennung von Staat und Kirche, das ist nicht eine Erfindung der Aufklärungszeit. Das muss man immer wieder den Schülern sagen, wenn die Kinder nach Hause kommen und Geschichte lernen, dann lernen sie, die Aufklärer haben das trennen wollen, muss man sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist ein biblischer Grundsatz. Der Herr Jesus hat schon gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und er selber, der Herr Jesus, hat gesagt zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und in Johannes 17 sagt der Herr Jesus von den Gläubigen, sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Also es war nie Gottes Wille, dass man Kirche und Staat miteinander vereinigt. Und nun sehen wir, wie stellt sich der Herr Jesus hier vor? Ja? Nein, in Vers, bei Pergamon, Vers 12. Ja, und was kann man mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert tun? Man kann Dinge trennen. Und damit will der Herr mit... Das zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes nach Hebräer 4, Vers 12, nicht wahr? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Der Herr Jesus trennt das, was nicht zusammengehört. Und er sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und da liegt eben bereits ein Vorwurf. Er sagt nicht, ich weiß, wo du bist, sondern ich weiß, wo du wohnst. Wir werden beim weiteren Lesen der Offenbarung werden wir sehen, das ist ein ganz typischer Ausdruck, der immer wieder vorkommt in Bezug auf die Gottlosen, da heißt es von ihnen, von denen, die auf der Erde wohnen. Das sind die, die hier zu Hause sind, es gibt für sie gar nichts anderes. Die Atheisten haben in der vergangenen Zeit so viele Busse herumfahren lassen. Und da steht drauf, dass es höchstwahrscheinlich keinen Gott gibt. Und darum soll man das Leben genießen. Die denken, also das Leben genießen kann man nur dann, wenn man diese Dinge tut, die Gott verbietet. Aber die Praxis zeigt ja, dass man genau dann sich selber kaputt macht, wenn man diese Dinge tut, die Gott verbietet. Das nur nebenbei. Aber für sie gibt es nur das Hier und Jetzt. Da wohnen sie, da sind sie zu Hause. Aber die Erlösten, nach Philipper 3, Vers 20, ihr Bürgertum ist in den Himmeln. Und der Herr Jesus sagt der Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst, wo du zu Hause bist. Hier auf dieser Erde. Das ist jetzt der Ort, wo man herrscht. Und quasi die Gemeinde ist jetzt hier zu Hause. Da, wo der Thron des Satans ist. Dass man merkt, oh nein, das stimmt überhaupt nicht. Und das hat dazu geführt, dass dann auch im Mittelalter die Kirche alle Macht an sich gerissen hat. Und sogar über die Könige. Könige wurden eingesetzt und wieder abgesetzt und so weiter. Alles aus diesem Irrtum heraus. Und der Herr sagt, ich habe das scharfe zweischneidige Schwert. Das gehört nicht zusammen. Und heute fallen die Massen der evangelikalen Kirchen wieder genau auf den gleichen Irrtum hinein. Denn seit einigen Jahrzehnten gibt es Leute, die bereiten eine Transformation aller evangelikalen Gemeinden weltweit vor. Und zwar auf verschiedenen Schienen. Und eine davon ist, wir müssen die Gemeinden dazu bringen, dass sie ihren sozialen Auftrag in dieser Welt sehen. Wir müssen mitkämpfen, und wir sogar sagen, in Zusammenarbeit mit der UNO, da müssen wir kämpfen dafür, dass wir AIDS reduzieren können, dass wir die Armut bekämpfen können und so weiter. Und diese Welt soll transformiert werden, allmählich eben in das Reich Christi, sodass Christus hier herrschen kann. Aber die Offenbarung sagt uns genau das Gegenteil. Es wird immer mehr zu einem Abfall kommen und dann wird Jesus Christus kommen, diese Welt richten und dann wird das tausendjährige Reich aufrichten. Also man fällt heute genau wieder auf den gleichen Irrtum hinein, auf den die Kirche im 4. Jahrhundert hineingefallen ist, und daraus wurde die katholische Kirche als Machtsystem in dieser Welt. Und das christliche Zeugnis so in Schande hineingezogen hat. Es ist fast nicht zu glauben, dass man das Gleiche jetzt wieder versucht. Und jetzt sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass wir die biblische Prophetie verstehen. Denn wenn wir verstehen, nein, die Welt wird nicht allmählich besser. Und Christus regiert immer mehr durch die Gemeinde und die Armut wird zurückgehen und AIDS wird immer mehr bekämpft werden und dann wird es immer mehr tausendjähriges Reich. Nein, es gibt einen Abfall, das Gericht und erst dann gibt es das tausendjährige Reich. Und darum bekämpfen solche Leute auch diese prophetische Sicht, wie wir sie da zusammen in der Offenbarung studieren. Weil die wissen ganz genau, wenn wir diese Sicht festhalten, dann können sie uns nicht transformieren. Aber damit ich nur zeige, jetzt eben dieses Sendschreiben an Pergamus ist hochaktuell für uns heute. Auch wenn es eben prophetisch speziell auf diese Zeit hinweist, auf diese dritte Epoche nach der Christenverfolgung, dann der Griff zur Macht. Jetzt fahren wir dann dort weiter. Der Herr hat nämlich auch etwas Positives zu sagen. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. In der gleichen Zeit tobte nämlich ein Krieg auf lehrmäßigem Gebiet. Und da gab es ganz viele, die haben gesagt, Jesus Christus ist gar nicht Gott. Oder Jesus Christus war nicht ein richtiger Mensch. Alle möglichen Irrlehren über Jesus Christus. Und schließlich, und das war ein Wunder, hat das Konzil von Nicäa entschieden, dass Jesus Christus wirklich Gott ist und dem Vater gleich ist. Obwohl die Kirche moralisch schon in einem so schlechten Zustand war, war das ein Wunder, dass die Wahrheit gesiegt hat. Denn das ist nicht erst dann erfunden worden, dass Jesus Christus Gott ist, sondern so steht es in der Bibel. Und solche Personen, die die biblische Wahrheit festgehalten haben, die konnten am Schluss das als offizielle Lehre auf den Leuchter stellen. Und darum haben wir eben das eine, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, aber dann das Lob, und du hältst fest an meinem Namen. Ja, da fahren wir dann nächstes Mal, wo wir die Offenbarung behandeln, weiter. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass ein Wort so kraftvoll ist, so klar und deutlich, und dass es uns auch hilft, uns in dieser Zeit, in der wir leben, uns zurechtzufinden. Und wir danken dir auch für all die Hinweise auf dich, deine Person und deine Herrlichkeit, deine Größe. Und wir bitten dich für uns alle, dass du uns Gnade schenkst, dass wir dir den ersten Platz geben im Leben, dass nichts diesen Platz streitig macht, dass dein Name erhoben wird durch unser Leben und dass wir so ein deutliches Licht in dieser dunklen Welt verbreiten können. Amen.